Ich begrüße euch ganz herzlich heute zum Gottesdienst am Palmsonntag. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte beginnen mit einem Gebet. Zuvor lese ich einen Liedtext von Lothar Kosse. Ich bitte euch trotzdem schon mal dazu aufzustehen. Was für ein König! Was für ein König, der sein Land verlässt für mich und alles hingibt, was ihm lieb und wichtig ist. Der sich aufmacht und weit in die Fremde zieht, um zu suchen die, die er von Herzen liebt. Der nicht ruht, bis auch der letzte seiner Freunde bei ihm ist. Der voll Sehnsucht und voll Freude mich in die Arme schließt. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Was für ein König, der ein großes Festmahl hält für all die Schwachen und die Armen dieser Welt, der uns seine Brüder, seine Schwestern nennt, weil er, wie wir, das Leben hier auf Erden kennt. Was für ein König, der aus Liebe seine Krone niederlegt und sie eintauscht gegen eine, die aus Dornen ist. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Was für ein König, der sein Leben für mich gibt, wo ich doch nicht von edler Herkunft bin. Was für ein König, der dem Tod ins Auge sieht und ihn als Erster ein für allemal besiegt. Was für ein König, der den Weg geht, der noch nicht gegangen ist, weil dieser Weg für uns der Weg in die Freiheit ist. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Ja, Herr, du bist mein, du bist unser König. Und wir wollen dir heute die Ehre geben, dich anbeten und loben. Die Menschen damals haben dir zugejubelt und dich als König empfangen und wenige Tage später haben sie sich aufwiegeln lassen. Auch uns geht es, wenn wir ehrlich sind, oft ähnlich. Jubel, Lob und Aufruhr liegen eng beieinander. Aber danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Du bist diesen Weg für uns gegangen bis ans Kreuz. Hab Dank dafür. Mach uns jetzt bereit, auf das zu hören, was du uns durch Renate sagen möchtest. Lass es unsere Herzen erreichen und uns vielleicht zum Nachdenken oder auch zum Umdenken anregen. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können, Herr. Sei ihnen nahe, begegne du ihnen. Und ich bitte dich für Frieden in der Welt. Und vor allem in unseren Herzen. Hab Dank, dass du alles in deinen guten Händen hältst. Amen. Amen. Vor dem Dom fährt der Bischof im großen schwarzen Mercedes vor. Die Menge steht ehrfurchtsvoll dabei. Die Kleriker verneigen sich. Alle ziehen in feierlichem Zug in den Dom. Sagt ein Straßenjunge, der Verein hat sich aber entwickelt. Angefangen haben sie mal mit einem Esel. Ja, Jesus zieht ein, wie ein Staatsoberhaupt und doch so ganz anders. Der Herrscher der Welt ist eben so ganz anders als die weltlichen Herrscher. Auf jeden Fall wird für ihn ein königlicher und würdiger Empfang bereitet. Ich lese aus Sprüche 4, die Verse 20 bis 27. Mein Sohn, hör mir gut zu. Achte auf meine Worte. Präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Jeden, der sie befolgt, erhalten sie bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, keine Verleumdung oder Täuschung soll über deine Lippen kommen. Sorge dafür, dass du jedem frei und offen ins Auge blicken kannst. Überlege genau, was du tun willst, und dann tue es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten.
Ja, Palmsonntag. Irgendwie verbinde ich Palmsonntag immer mit Sonnenschein, aber der Schnee heute Morgen fand ich, der passt gar nicht zu Palmsonntag. Palmsonntag, ich liebe diesen Tag, schon von Kindesbeinen an. Für mich ist das immer schon der beste Tag an den Osterfeiertagen. Genau genommen gehört aber der Palmsonntag gar nicht in die Osterzeit, sondern noch in die Fastenzeit. Aber ich finde emotional, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber emotional, finde ich, gehört er durchaus schon zu Ostern. Der Palmsonntag läutet eine Woche mit allerhöchster Bedeutung für die Menschheit ein. Diese Woche, von der in der Bibel da berichtet wird, ist, so finde ich, eine Achterbahn. Wie eine Achterbahn. Eine Achterbahn der Gefühle. Es laufen so viele Ereignisse ab, zwischen himmelhoch jauchzend und aber auch zu Tode betrübt. Wir haben es eben gesehen. Der Einzug in Jerusalem war ein grandioses Ereignis. Dann folgen Zeiten im Tempel, weitere Heilungen, mutige Reden von Jesus. Er zieht damit den Zorn der Pharisäer noch mehr auf sich. Jesus feiert in diesen Tagen das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Und dann ist seine Gebetszeit in Gethsemane, wo er ganz alleine ist, von seinen treuesten Freunden verlassen. Die Gefangennahme, der Schauprozess, der Weg ans Kreuz, gruselig. Die Folter, der Spott und Hohn, die Soldaten, das Sterben. Alles in den paar Tagen. Die Jünger, die zurückbleiben, der Tod Jesu, das leere Grab, die Begegnung mit den Engeln und der auferstandene Jesus. Das gehört alles mit in 5 Tage. Ich finde, das ist eine Geschichte, eine irre Geschichte, die man sich in Hollywood nicht besser hätte ausdenken können. Und wenn ich sage irre, dann meine ich irre nicht von bekloppt, sondern spannend, gefährlich. Eine wilde Achterbahnfahrt an Gedanken, Gefühlen und Ereignissen. Ich habe eben schon gesagt, ich mag den Palmsonntag total. Und wenn ich überlege, wo ich da gestanden hätte vor 2000 Jahren, dann ist es für mich ganz klar. Ich wäre in der allerersten Reihe gewesen, ganz vorne drin, mitten im Getümmel. Ich liebe das. Volle Fußballstadien, Konzerthallen, finde ich so richtig toll. Ich liebe es, vorne zu stehen und mich von den Wogen der Begeisterung mittreiben zu lassen. Und so denke ich von mir, wäre ich auch beim Einzug von Jesu in Jerusalem mitten im Getümmel gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dabei gewesen wäre, weil ich ein Fan von Jesus gewesen wäre. Oder nur, weil die ganze Stadt auf den Beinen war. In dem Bericht von Matthäus steht, als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Und in den anderen Evangelien wird davon gesprochen, dass die Menschen sich von vorne und von hinten an Jesus drängen. Welche Kulisse. Jesus wird als König empfangen. Eine Aufregung in der Stadt. Da wird Geschichte geschrieben. Da wäre ich gern dabei gewesen. Sicher waren nicht alle, die dabei waren. ja, die Jesus zujubelten, wirkliche Anhänger. Da waren sicher auch Leute dabei, die einfach nur neugierig waren. Neugierig auf den jungen, charismatischen Rabbi, von dem man überall im Land geredet hat. Da wurde von Heilungen und von anderen Wundern erzählt. Sogar von einer Auferweckung eines Toten, der eigentlich schon 3 Tage tot war und schon reichlich gerochen haben soll. Nun zieht dieser Rabbi mit den gewaltigen Worten in Jerusalem ein. Jesus legt sich mit der religiösen Elite an. Ja, und da ist er. Dieser besondere Mann, die den Menschen in Scharen zulaufen, draußen auf dem Land, der kommt in die Stadt. Da muss man doch dabei sein. Findet ihr das nicht auch? Ja. Da muss man doch mal sehen, was dahinter steckt. Wenn ich eben gesagt habe, an Palmsonntag wird Geschichte geschrieben, so ist es aber nicht ganz richtig alleine, sondern da wird Geschichte auch erfüllt. Die Bewohner von Jerusalem sind Augenzeugen und Mitwirkende eines der heiligsten Momente, so finde ich. Einer der heiligsten Momente, von denen in der Bibel berichtet wird. 500 Jahre vor diesem Ereignis, vor dem Einzug in Jerusalem, macht der Prophet Sacharja eine Prophezeiung, eine Voraussage. Da heißt es: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Menschen von Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Und da an diesem Tag, da erfüllt sich die Ankündigung. Der Angekündigte, der gerechte Retter, kommt auf einem Eselchen in die heilige Stadt. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Emotionen wallen auf und vom Heiligen Geist, so möchte ich das sagen, vom Heiligen Geist entfacht, brandet ein Lobpreis zu Gottes Ehren auf. Die Menschen jubeln und sangen. Sie danken Gott für alle Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen die Menschen vom Frieden, den Gott bringt. Und sie lobten Jesus als von Gott gesandten König. Welch ein heiliger Moment, wie Jesus das empfunden hat. Deshalb habe ich im Laufe meiner Predigtvorbereitung meine Meinung geändert. Ich wäre nicht wegen dem Rummel gerne dabei gewesen, nicht wegen der Show, sondern wegen diesem Augenblick. Den heiligen Moment wahrnehmen und Gott, Jesus und den Heiligen Geist anbeten und loben. Die Wahrheit laut Hals herausschreien, rufen oder singen. Jesus ist der König. Das ist es, was diesen Palmsonntag vor 2000 Jahren so besonders macht. Jesus war, so können wir nachlesen, vorher schon mehrfach in Jerusalem. Aber da jubelt ihm keiner zu. Kurz bevor seine Leidenszeit aber beginnt, da ist die Heiligkeit, da ist die Wahrheit in Jerusalem eingezogen. Und Jesus bekommt den Empfang, den er verdient. Von einer anderen Menschenansammlung, ja, so haben wir eben schon auch gehört. Da lesen wir auch in der Bibel ein paar Seiten weiter. Da findet der Prozess, der doch nur ein Schauprozess war, statt. Drinnen im Hof, die religiöse Elite und der Angeklagte Jesus. Draußen vor dem Tor die aufgehetzte Volksmenge, die laut die Hinrichtung des Mannes fordert, dem sie vor 3 oder 4 Tagen noch zugejubelt haben. Und wieder geht ein unsichtbarer Ruck durch die Menge. Ja, aber von Wahrheit oder von Heiligkeit ist da keine Spur. Machtgier oder zumindest die Angst vor Machtverlust treibt die einen an. Die anderen, so haben wir es eben auch gehört, die Zeloten, sind eher politisch interessiert und haben kein Interesse an einem friedlichen Befreier. Und für so manch einen ist das Schauspiel einer Hinrichtung vielleicht ja auch ganz reizvoll. Wieder hat jeder seine Beweggründe, warum er da steht und pöbelt und die Hinrichtung fordert. Und wieder wird Geschichte geschrieben. Und wieder erfüllen sich da Voraussagen der Propheten. Aber diesmal ist von Wahrheit, Heiligkeit und Lobpreis nichts vorhanden. Lug und Trug und Bosheit bricht sich geballt die Bahn. Wie am Palmsonntag auch geht es mir da wieder um die Volksmenge, um die Menschen. Und wieder sehe ich mich in dieser Menge stehen. Ja, und ich muss gestehen, ich hätte da wahrscheinlich auch mitgemacht. Ich schäme mich dafür, aber ja, aufgeheizt und aufgehetzt hätte ich wohl mit den Wölfen geheult. Wie ist das möglich, frage ich mich. Einmal nur Gutes tun. Und die Wahrheit und in Wahrheit und im Geist auch anbeten und ein anderes Mal vom Bösen leiten lassen, sich manipulieren lassen und Lügen glauben. Wie ist das möglich? Weil wir Menschen sind. Licht und Dunkelheit sind gar nicht weit voneinander entfernt. Gut und Böse sind dicht beieinander. Ich denke, wir sind ehrlich und wissen alle, dass gute Gedanken und böse Gedanken, üble Sachen in uns allen möglich sind. Ja, da schlagen zwei Herzen in einer Brust. Und nur weil wir Christen sind und weil wir die 10 Gebote kennen und wissen, oder wir haben den Anspruch, theoretisch, wir wissen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und wie er sich die Welt vorstellt. Und trotzdem sind wir ganz genauso. Kein bisschen anders. Gut und böse. Schwarz und weiß. Heilige Sünder. Wir können gerecht sein. Vor allen Dingen, wenn es um unser Recht geht. Wir können hartherzig und ungerecht sein. Tiefsinnig und oberflächlich. So sind wir Menschen und es gab nur einen Menschen, der anders getickt hat. Und das war Jesus. Er hatte keine einzige Sünde getan. Er hat immer richtig gehandelt und richtig reagiert. Er kannte die Wahrheit, er folgte der Wahrheit, er selbst war die Wahrheit in Person. Wir Menschen und ich, wir sind nicht mal ansatzweise so. Und ich bin ziemlich weit entfernt davon. Voller Geduld. Weisheit. Wahrheit. Ich könnte gerne mal mit meinem Mann darüber reden, wie ich auch sein kann. Ihr kennt mich hier vorne als nett, als freundlich, als fröhlich, als eine Frau, die fest im Glauben steht. Aber ich kann auch anders. Es gibt nicht nur Vorbildhaftes an mir. Und manchmal bin ich richtig erschreckt, was für wirklich böse Gedanken in meinem Kopf sind. Da kann ich Menschen auch schon mal irgendwas Böses in Gedanken wünschen. Und deshalb, weil ich weiß, was da für Abgründe in mir schlummern und wie leicht ich bereit bin, falschen Dingen zu folgen, wäre ich sicher dabei gewesen und hätte laut Kreuzige ihn gerufen. Jetzt seid ihr gefragt. Prüft das mal für euch. Findet ihr euch da wieder oder ist das für euch ganz, ganz weit weg? Seid ihr eher wie Petrus, der von sich selbst gesagt hat, jeder, aber ich nicht, Herr? Ja. Könnt ihr es zulassen, dass auch ihr manipuliert werdet? Dass ihr von falschen, gelogenen Worten beeinflusst werdet? Dass ihr zu allem fähig seid? Wir können Engelchen und Teufelchen, Wir können an dem einen Tag vorne stehen und laut Hosianna rufen und an dem anderen Tag kreuzige ihn, weg mit ihm. Ja, wir sind fähig zu guten, zu brillanten, zu gemeinen und zu bösen Dingen. So geht es wenigstens mir. Ich will da auch nicht übertreiben, so ist es einfach. Und ich hoffe, ich bin damit nicht ganz alleine und ich gehe davon aus, dass ich damit nicht ganz alleine hier im Raum bin. Wir ticken da ähnlich und hier hat jeder Dunkelflecken auf seiner Seele. Defizit im Charakter. Ich finde es total gut und wohltuend, dass die Bibel so voll ist, von vorne bis hinten, mit Berichten über Menschen, die ganz eng mit Gott waren und trotzdem so manchen Bockmist gebaut haben. In Römer 7, Vers 19 sagt der große Paulus, der Superheld, der Superapostel von sich selbst, dass er das Gute, was er tun will, nicht tut, aber das Böse, was er nicht tun will, das tut er. Da ist Paulus genau wie ich und wie wir alle. Ein Mensch mit Licht- und Schattenseiten. Ein Mensch unterwegs auf einem schmalen Grat. Immer in der Gefahr, sich dem Abgrund zu nähern. Oder zumindest ins Stolpern zu kommen, hier und da. Ich weiß nicht, viele von uns waren schon im Gebirge unterwegs. Genau auf so einer Strecke. Auf einer Gratwanderung. Und dann wisst ihr auch, da sind manchmal an besonderen kritischen Stellen Warnhinweise zu sehen. Achtung, Absturzgefahr. Da sollte man sehr aufmerksamkeits- und vorwärts gehen, wenn man sicheren Tritt unter den Füßen hat. Oft sind die Wege auf einer Gratwanderung sehr ausgetreten, so wie da, und man sieht den Weg gut. Aber wenn dann das Wetter umschlägt oder Nebel aufzieht, kann es trotzdem sehr gefährlich werden, lebensgefährlich. Oder ganz tückisch, man meint es nicht, sind Geröllfelder. Da kann jeder Stein zum Stolperstein werden. Und man nähert sich stolpernd und rutschend dem Abgrund. Dieses Bild von einer Gratwanderung lässt sich, so finde ich, auch auf unser Unterwegssein im Glauben übertragen. Wandern entspannt, es ist wunderschön, es ist schönes Wetter und wir genießen die tolle Aussicht, ein guter, gut sichtbarer Weg. Und dann ändert sich die Situation, der Weg wird schmaler und unebener und immer wieder gibt es Stolpersteine. Vielleicht gibt es Warntafeln, aber die sehen wir vor lauter Nebel nicht. Und so geht es so viel leicht in die falsche Richtung. So schnell kann das gehen. Vom Guten und Schönen ins Rutschige, Gefährliche, in den Abgrund. Wenn ich mir das so vorstelle, kann ich verstehen, wie es möglich war, Palmsonntag zu jubeln und ein paar Tage später die Seite gewechselt. Die Wahrheit ist vernebelt, die Hinweise werden nicht wahrgenommen und über Stolpersteine geht es tief bergab. Adam und Eva, die ersten Menschen, sind auch die ersten, die stolpern. Sie hören der Schlange nur einen Moment zu lange zu. König David stürzt über seine Begierde nach einer hübschen, aber verheirateten Frau. Abraham war seine Ungeduld zum Verhängnis geworden. Und Petrus seine Art, den Mund von sich viel zu voll zu nehmen. Die Bibel ist voll mit solchen Erfolgsstorys von Menschen, die hingefallen sind. Und sie sind aber alle wieder aufgestanden. Mit aufgeschlagenen Knien und mit angekratztem Image. Aber Gott hat sie in seiner Liebe immer wieder aus dem Dreck gezogen. Auch mich hat Gott schon oft aufgehoben, wenn ich hingefallen bin. bin richtig gut darin, Warnschilder zu übersehen. Und ich weiß, viele Stolpersteine in meinem Leben hätte ich ohne Gottes Hilfe nicht gesehen. Es wäre eine fantastische Welt, wenn wir vor falschen Entscheidungen erkennen würden, was wir damit anrichten. Es wäre super, wenn wir uns nicht in Abhängigkeiten begeben würden. Und für die Menschheit wäre es deutlich einfacher, wenn negative Eigenschaften wie Stolz, Neid oder Ungeduld keinen Einfluss auf unser Handeln hätte. Leider erkennen wir es oft erst spät und manchmal auch gar nicht. Der berühmte Balken im eigenen Auge, den man nicht sieht. Ich denke, keiner von uns möchte das Böse tun. Wir möchten lieber alle gerne gut sein. Wenn wir böse handeln, steckt sicher keine Absicht dahinter. Mir oder uns, so denke ich, fehlt oft das Radar, die Wahrnehmungen dafür, auf den guten Wegen zu gehen. Und dann, ja, dann gibt es ja auch noch den Widersacher Gottes, wie bei Adam und Eva. Er hat ein allzu großes Interesse daran, die Menschen zu Fall zu bringen. Und er wendet dabei ganz schön miese Tricks an oder er versucht es mit schmeichelnden Worten. Er versucht, Unkraut in die Herzen und Gedanken zu sehen. Es gibt bekannte Bilder, wie man mit Stolpersteinen umgehen kann. Ich denke, ihr kennt sie und trotzdem möchte ich sie kurz einfließen lassen. Einmal gibt es die Geschichte, wo Gut und Böse mit zwei Tieren verglichen werden. Und diese Tiere, ich nehme mal Katzen, sie kämpfen gegeneinander. Gute Katze gegen die böse Katze. Und gewinnen, so heißt es in der Übertragung, wird die Katze, die ich mehr füttere. Entziehe ich der bösen Katze das Futter, wird die gute stärker und gewinnen. Diese Geschichte mahnt uns aufzupassen, womit wir uns befassen und was unsere Seele für Nahrung bekommt. In der anderen Übertragung geht es um unsere Gedanken. Die Gedanken werden mit kreisenden Vögeln verglichen. Sie sind da. Wir können es nicht verhindern. Aber wir sollen es verhindern, dass sich die Gedanken, besonders die schlechten Gedanken, ein Nest in unserem Herzen bauen. Wenn die bösen Gedanken, die bösen Vögel, ein Ästlein, ein Zweiglein, ein bisschen Moos bringen und anfangen zu bauen, dann schmeiß sie raus. Ist erstmal das Nest gebaut, ist es schwierig, die Vögel wieder loszuwerden. Ja.
Wunderbar sein. Nur Gutes. Kommt aber eine Prise Bitterkeit dazu. Wir merken es gar nicht. Ein kleiner Gedanke. Die Frau, wir lieben uns. Und eigentlich gehört sie doch jemand anderem. Aber wir lieben uns. Der ist doch nun wirklich schuld an seinem Elend. Was muss der denn an der Börse auch so hoch spekulieren? Ich habe ein Recht. Ich habe ein Recht auf meinen Schmerz. Der andere hat mir ja auch so wehgetan. Das stimmt. Wir haben ein Recht auf Schmerz und Trauer. Und wir dürfen auch traurig sein.
keinen Platz hat. Fertig, unser schönes, sauberes Leben, unser Herz. Ja. Gesundheit ist das höchste Gut. Ein besonders großer Gedanke. Aber er kann für viele auch zum Götzen werden. Und dann ist es nicht mehr gut. Es gibt noch viele Gedanken, die man tröpfchenweise da reinfügen kann. Kleine Dinge. Aber ihr seht, was das mit uns macht. Es vergiftet das, was eigentlich gut ist, was eigentlich schön ist, was eigentlich genießbar ist. Würde jemand davon was haben wollen? Ich auch nicht. Und trotzdem lassen wir es zu, dass Gedanken, die nicht gut für uns sind, Menschen, die nicht gut für uns sind, Unternehmungen, die nicht gut für uns sind oder Umgehensweisen mit Vergangenheit, mit Schuld, mit Verletzungen, das lassen wir alles an uns ran auf eine Art und Weise, die nicht gut für uns ist. Und manchmal fallen wir dann ja, auf der einen Seite wieder runter, auf dem schmalen Grat. Das sind alles nur Übertragungen, auch das, was ich mit der Tinte hier versucht habe. Das sind hilfreiche ja, Übertragungen, die uns wirklich auch weiterhelfen können, diese Bilder. Das macht was mit uns. Aber zu meinem Glück und zu unserem Glück gibt es noch eine Geheimwaffe. Wir können mit Gott, mit unserem Papa im Himmel darüber reden. Wir können ihm das sagen, er weiß es ja, aber wir können es ihm sagen. Wie schwer es uns fällt, geduldig zu sein und liebevoll. Oder wie schwer es uns fällt, mit der Bitterkeit, mit dem Zorn in unserem Herzen umzugehen. Ja, oder dass wir uns wünschen, mehr das Gute zu tun und das Böse doch zu erkennen und zu lassen. Ich wünsche mir für uns alle Weitblick und Weisheit, die Stolpersteine in unserem Leben zu erkennen. Und falsch früh als falsch zu erkennen. Möge Gott uns das schenken. Ja. Amen. Ich möchte noch beten und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Danke, Vater, dass du die Übersicht über mein Leben hast. Du weißt um die guten Dinge in mir. Und um die Abgründe in mir. Ich weiß, ich bin oft weit weg von dir und weit weg von dem Ort, an dem du mich gerne sehen würdest. Danke, dass das deine Liebe zu mir aber nicht erschüttert. Jesus, hab Dank, dass du an meiner Seite bleibst, auch wenn ich wieder mal den falschen Weg nehme. Nicht nur das, du trägst den Ballast meines Lebens und die Schuld, die sich immer wieder anhäuft. Danke, Herr, danke, Heiliger Geist, wo ich die Stolpersteine und Nebelbänke früh erkannt habe und nah am Abgrund nicht gefallen bin. Und wenn ich doch Mist gebaut habe und gestolpert bin, dann hast du mir immer wieder aufgeholfen und du wirst es immer wieder tun. Wie groß bist du und wie groß ist deine Güte, deine Treue und dein Erbarmen. Vater im Himmel, wir bitten für die, die falschen Gedanken glauben, die falschen Worten glauben, die an Ideologien hängen, die nicht gut sind und unsere Welt in eine tiefe Krise gestürzt haben. Vater im Himmel, wir bitten dich für Wladimir Putin und das russische Regime, dass du sie die Wahrheit erkennen lässt, dass sie nicht noch mehr Unfrieden sehen, aussehen, sondern sehen, was sie anrichten. Wir sehen es, wie leicht Menschen sich verblenden lassen, falschen Dingen glauben und Mitläufer werden. Herr, versiegle du die Herzen der Menschen, die in dieser Gefahr stehen, auch gerade jetzt im Krieg und in dem Konflikt. Lass die Wahrheit ans Tageslicht gehen, dass wir Menschen geliebte Wesen von dir sind und dass wir nicht das Recht haben, uns über andere zu erheben. Nicht im Geist, nicht verbal und erst recht nicht in der Tat. Danke, dass du gut für uns sorgst und dass wir alles in dir haben, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass jetzt die Osterzeit vor uns liegt. Eine wunderbare Zeit. Hilf uns wirklich, Einkehr zu halten und das zu erkennen, was dir wichtig ist. Amen.